West Radio.
Hallo und guten Abend am Vorabend der Sommerferien. Ihr Urlaub ist ja sicherlich schon geplant. Man hat Zeit und Muße, mal etwas ganz anderes zu machen. Und deshalb wollte ich Ihnen heute keinen Reisevorschlag unterbreiten, sondern Sie auf einen ganz anderen Trip schicken. Oder doch? Ich hörte letztens eine Lesung von Ulla Lachauer im Westpreußischen Landesmuseum von Bienen und Menschen. Hören wir einmal rein.
Das Buch heißt Von Bienen und Menschen, eine Reise durch Europa. Und wir sind ja jetzt im Monat Mai und der Mai ist der Bienenmonat. Es gibt jetzt auch einen Bienentag, der auf Initiative der Slowenen, glaube ich, eingeführt wurde. 20. Mai, wenn ich mich nicht irre. Und am 26. Mai ist die Europawahl. Also hier verbinden sich so zwei Dinge im Mai in diesem Jahr, die, glaube ich, ganz besonders wichtig sind. Wie geht es der Natur und was wird aus unserem Leben Europa? Der Tag mit Galina, wie alles begann. Eines Tages, kurz vor Winterbeginn, wurde ein Paket ins Haus gebracht. Ungewöhnlich groß und schwer. Es kam völlig überraschend und irgendwie auch nicht. In diesen Jahren nach 1989 geschahen viele Wunder. Europa war im Rausch einer neuen, hoffnungsvollen Epoche. Ich erinnere mich an die klebrigen Hände des Paketboten und an sein vorwurfsvolles Gesicht und an den Duft, der aus dem ramponierten Karton strömte. Honig. Jemand hatte mir Honig geschickt. Die blaue geschwungene Tintenschrift auf dem Adressaufkleber, ein Standardetikett der Deutschen Post, war durchtränkt davon. Absender war eine im Rheinland lebende Gräfin, dem Namen nach aus Ostpreußen stammend, aus einem der bekannten, von dort vertriebenen Adelsgeschlechter. Schichten von Wellpappe, dann ein grob gewebter, verschossener Rosenstoff, da ahnte ich schon etwas. Holzwolle, wieder Wellpappe, Lage für Lage kämpfte ich mich durch. Zerknüllte Zeitungsseiten mit kyrillischen Lettern bedruckt, offenbar aus der Kaliningradskaja Pravda. Schließlich stand ein weißer Plastikeimer vor mir, aus dem durch einen Riss auf der Vorderseite zähflüssig dunkelgelber Honig quoll. Auf dem Deckel die Reste eines Aufklebers, Corinne Korn, demnach enthielt das Behältnis früher Hühnerfutter. Nicht vom Rhein also kam der süße Gruß, die Gräfin hatte nur den Kurier gespielt, vermutlich war sie in der alten Heimat gewesen, so reimte ich mir zusammen, und jemand hatte ihr das Paket übergeben, mit der Bitte, es mitzunehmen und an mich weiterzuleiten. In dem handgeschriebenen Brief, der beilag, konnte ich zunächst nur die Unterschrift entziffern. Galina. Es war Galina. Galina, die schöne Imkerin von Jasnaja Poljana. Während ich den Honig kostete, sah ich sie wieder vor mir. Eine Frau von Mitte 30 mit grün-braun gesprenkelten Augen. Im Mai 1991 waren wir einander begegnet in der Endzeit der Sowjetunion. Seitdem hatte ich immer wieder an Galina gedacht und das Foto mit Imkerhut betrachtet, das ich seinerzeit von ihr gemacht hatte. Ein Gesicht, das mich an die stilisierten Frauenbilder von Modigliani erinnerte, blasser Teint und schwarze Haare, ein sehr schmaler Nasenrücken, Lippen wie ein Strich. Galina, die schöne Imkerin von Jasnaja Poljana. Während ich den Honig kostete, sah ich sie wieder vor mir. Eine Frau von Mitte 30 mit grün-braun gesprenkelten Augen. Im Mai 1991 waren wir einander begegnet in der Endzeit der Sowjetunion. Seitdem hatte ich immer wieder an Galina gedacht und das Foto mit Imkerhut betrachtet, das ich seinerzeit von ihr gemacht hatte. Ein Gesicht, das mich an die stilisierten Frauenbilder von Modigliani erinnerte, blasser Teint und schwarze Haare, ein sehr schmaler Nasenrücken, Lippen wie ein Strich. Sie lacht etwas verschämt, die glitzernden Goldzähne sind unter dem Schleier nur zu erahnen. Der Tag mit Galina war ein Lichtblick gewesen. In jenem Mai war ich wochenlang durchs Kaliningrader Gebiet gestreift, durch die verwilderte Kulturlandschaft, armselige verfallene Dörfer, Verzweiflung und Lethargie überall. Von allen Orten war Jasnaja Poljana, das frühere Trakehnen, der traurigste. Das preußische Hauptgestüt mit seinen herrschaftlichen Bauten lag weitgehend in Ruinen. Das Landstallmeisterhaus und die Pferdeställe waren im Dreck versunken. In den Wipfeln der alten Eichen hunderte von Krähen, ein ohrenbetäubendes Geschrei, das mir Angst machte und auch in den Nächten nicht aufhörte. Mit Galina hatte ich nicht gerechnet. Bis heute hat dieser Tag auf der blühenden Wiese mit Galina und ihren 150 Bienenvölkern für mich etwas Unwirkliches. Zum ersten Mal in meinem Leben beobachtete ich das Ritual, wie ein Mensch sich in einen Imker verwandelt. Es fängt an mit den Händen, die gründlich gewaschen werden müssen. Galina tat es mit beinahe religiösem Ernst, als müsse sie in der nächsten Stunde vor ihren Herrgott treten. Dann streifte sie ihr Arbeitskostüm über, einen weißen, geräumigen Overall, der vermutlich mal einem Mann gehört hatte und die Spuren vieler Arbeitsjahre trug. Jeder Riss, jede dünne Stelle war sorgfältig ausgebessert. Als nächstes holte sie etwas aus dem Schuppen. Die Ma, erklärte sie, zu Deutsch, der den Rauch macht, eine zylindrische Kammer mit Tülle und einem Blasebalg. Sie füllte das verbeulte, rostige Ding mit Hobelspänen, stopfte noch eine Handvoll Gras dazu. Mit jeder Handlung wurden ihre Bewegungen konzentrierter. Zuletzt die Kopfbedeckung, Kurze Prüfung, ist der Tüll noch dicht, das Gummiband am Rande fest genug? Bevor sie hinter dem Schleier verschwand, suchte Galina noch einmal meinen Blick, als wollte sie auf Wiedersehen sagen. Vielleicht genoss sie auch nur mein Interesse.
Ulla Lachauer erzählt von ihrer Reise nach Russland und erinnert sich.
Der Tag mit Galina war ein Lichtblick gewesen. In jenem Mai war ich wochenlang durchs Kaliningrader Gebiet gestreift, durch die verwilderte Kulturlandschaft, armselige verfallene Dörfer, Verzweiflung und Lethargie überall. Von allen Orten war Jasnaja Poljana, das frühere Trakehnen, der traurigste. Das preußische Hauptgestüt mit seinen herrschaftlichen Bauten lag weitgehend in Ruinen. Das Landstallmeisterhaus und die Pferdeställe waren im Dreck versunken. In den Wipfeln der alten Eichen hunderte von Krähen, ein ohrenbetäubendes Geschrei, das mir Angst machte.
Wir brauchten früher keine große Reise. Wir wurden braun auf Bockum und auf Sylt. Doch heute sind die Braunen nur noch weiße. Denn hier wird man ja doch nur tief gekühlt. Ja, früher gab's noch hitzefrei. Das Freibad war schon auf im Mai. Ich saß bis in die Nacht vor unserem Haus. Da hatten wir noch Sonnenbrand und Riesenquallen an dem Strand und Eis. Und jeder Schutzmann zog die Jacke aus. Wann wird's mal wieder richtig Sommer? Ein Sommer, wie er früher einmal war. Ja, mit Sonnenschein von Juni bis September. Und nicht so nass und so sibirisch wie im letzten Jahr. Und was wir da für Hitzewellen hatten. Pullover-Fabrikanten gingen ein. Da gab es bis zu 40 Grad im Schatten. Wir mussten mit dem Wasser sparsam sein. Die Sonne knallte ins Gesicht, da brauchte man die Sauna nicht. Ein Schaf war damals froh, wenn man es schor. Es war hier wie in Afrika, wer durfte, machte FKK. Doch heute summen alle Mücken laut im Chor. Wann wird's mal wieder richtig Sommer? Ein Sommer, wie er früher einmal war. Ja, mit Sonnenschein von Juni bis September. Und nicht so nass und so sibirisch wie im letzten Jahr. Jahrhunderts. Nur über 1000 Meter gab es Schnee. Mein Milchmann sagt, dies Klima hier, wen wundert's? Denn schuld daran ist nur die SPD. Ich find, das geht ein bisschen weit, doch bald ist wieder Urlaubszeit. Und wer von uns denkt da nicht dauernd dran? Trotz allem glaub ich unbeirrt, dass unser Wetter besser wird. Nur wann? Und diese Frage geht uns alle an. Wann wird's mal wieder richtig Sommer? Ein Sommer, wie es früher einmal war. Ja, mit Sonnenschein von Juni bis September. Und nicht so nass und so sibirisch wie im letzten Jahr. Und nicht so nass und so sibirisch wie im letzten Jahr.
Ich dachte mir, gerade in unserer Zeit, wo so viel vom Bienensterben und dem Rückgang der Insekten die Rede ist und einige Städte sogar kostenlos Samen von Wildblumen verteilen, wäre genau der richtige Zeitpunkt erreicht, aus Ulla Lachauers Buch zu lesen. Viele Menschen haben erkannt, wie wichtig die Bienen für unser Leben und Überleben geworden sind. Ohne Bienen und ihre Bestäubung der Obst- und Gemüseblüten keine Früchte und kein Überleben der Menschen. Auch die Viehwirtschaft in der Gegend des Königsberger Oblast nahm Ulla Lachauer zur Kenntnis.
In den ehemals preußischen Pferdeställen standen abgemagerte, frierende Kühe bis über die Knöchel in ihrer Scheiße. Auf den Misthaufen davor, halb verweste Kälber, Totgeburten wurden einfach rausgeworfen, den Krähen und Hunden überlassen. Soll doch Gorbatschow kommen und sauber machen, hieß es, als ich eine der Melkerinnen danach fragte. Wie war dieser Unterschied zu erklären? Galina hatte ähnliche Sorgen wie die meisten hier. Das Geld reichte nur fürs Allernötigste, wenn es denn überhaupt etwas zu kaufen gab. Sie war Mutter von zwei halbwüchsigen Kindern, alleinerziehend. Den trunksüchtigen Ehemann hatte sie schon vor langer Zeit vor die Tür gesetzt. Wodka war die große Plage in den Familien und in diesem Gemeinwesen, das sich ganz offenbar aufgegeben hatte. Es wird Krieg geben, sagten die Alten von Jasnaja Poljana. Dem Untergang des Imperiums sahen sie mit Bangen entgegen. Im August 1991 war es soweit. Viele werden sich erinnern, der Putsch in Moskau im August und danach gab es die Sowjetunion nicht mehr. Trotz dieser dramatischen Lage war Galinas Reich intakt. Sie regierte es souverän und mit einem gewissen königlichen Stolz, den sie jedoch nicht nach außen hin zeigte. Schwer zu sagen, ob es vor allem ihr Charakter war, der sie dazu befähigte. Galina heißt Ruhe, der aus dem Griechischen stammende Name passte zu ihr. Womöglich hatte es eher mit ihrer Aufgabe zu tun, ihrer Rolle als Imkerin.
Also, er sammle für einen guten Zweck, sagt der Fritz, der vor mir steht. Dabei muss ich selber sammeln. Wenn das so weitergeht, sie wollen alle etwas von mir. Das Militär und das Steuerbüro, schon die Erstrag kürzlich haben mit dem Alltag überkommen. Nachher heisst sie mir ein Stammbett, du zahlst mir noch ein Bier. Aber ich weiss nicht, woher nehmen, ich bin ja schliesslich selber Stier. Und da kommt schon wieder einer, will eine Zigarette nehmen. Und natürlich ist und ein Feuer hat ihm auch noch gegeben. Bin ich Gottfried Schutz, ein Kiosk? Oder bin ich etwa eine Bank? Oder sehe ich aus wie ein Hotel? Oder wie ein Kassenschrank? Bin ich Gottfried Schutz, ein Kiosk? Oder bin ich etwa eine Bank? Oder sehe ich aus wie ein Hotel? Oder wie ein Kassenschrank? Ja, da kommt so ein wilder Hippie mit geflickten Hosenbeinen und fragt mich überfreundlich, sag, hättest du mir nicht zwei Steine? Und komm 10 Meter weiter, da quatscht mich einer an. Es reicht nicht für die Busbillette, aber könnte es 50 haben. Und ich hätte mich, hättest du Gummi, da lacht mich ein Mädchen an. Lass die Wimpern, lass klimpern. Seid da die eine Hand. Es wüsste nicht, wo die Fuse, ob es vielleicht ging bei mir. Aber sie haben mir doch gerade gekündigt, ist da selber vor der Tür. Bin ich Gottfried Stutz, ein Kiosk? Oder bin ich etwa eine Bank? Oder sehe ich aus wie ein Hotel? Oder wie ein Kassenschrank? Bin ich Gottfried Stutz, ein Kiosk? Oder bin ich etwa eine Bank? Oh,
Carla Lachauer erzählte:
Sie wissen vielleicht, dass ich eine sehr intensive Beziehung zum europäischen Osten, zu Mittel- und Osteuropa habe. Und dieses Thema ist eben auch vor langer Zeit dort entstanden. Das ist ein bisschen typisch für mich. Und dieses Buch beginnt mit Galina und es endet mit Galina. Ich besuche Galina 25 Jahre später, ein zweites Mal, zusammen mit der Dolmetscherin Olga, mit der ich auch beim ersten Mal da war. Und da reden wir über all die Sachen, über die wir damals nicht geredet haben und wie es eben weiterging nach dem Ende der Sowjetunion und wie sie die Imkerei privatisieren konnte, wie sie ja, damit das Überleben ihrer Familie gesichert hat. Es hat auch was mit diesem speziellen Gewerbe, mit dieser speziellen Art der Tierhaltung, Imkerei zu tun. Man braucht wenig Land und auch kein großes Kapital. Und ich erfahre sehr viel über dieses Kaliningrader Gebiet in dieser ganz schweren, vor allen Dingen auf dem Land sehr schweren Zeit der Wende. Und eigentlich ist es bis heute noch dort sehr schwierig. Wir reden unter anderem auch über die Bienen und die Bienenzucht. Die Frage zum Beispiel, ob in ihren Bienen, die sie heute hat, noch von den ostpreußischen Bienen sozusagen genetische Überreste vorhanden sind, was durchaus sein kann. Eine sehr spannende, letztlich nicht zu klärende Frage, aber man kann so ein bisschen eine Entwicklungslinie, man kann sich überlegen, wie das eigentlich nach 1945 so weiterging mit dem Bevölkerungswechsel. Nun gut, als ich diese Galina kennengelernt hatte, hat sich mein Blick ein wenig verändert. Ich habe auf meinen Reisen immer wieder Imker getroffen, in Polen, in Rumänien, später auch in Kasachstan. Ich habe ihnen bei der Arbeit zugesehen und irgendwann fiel mir auf, dass es auch in Deutschland Imker gibt. Ich lebte immer in großen Städten und da waren die nicht so präsent damals. Und ich habe dann auf den Märkten viel Honig gekauft und irgendwann fiel mir auf, dass es einen Imker mit einem russischen Akzent gab. Und dann habe ich natürlich gleich geschaltet in den 90er Jahren. Natürlich viele Russlanddeutsche sind zu uns gekommen und die fangen jetzt auch an, hier zu imkern. Also auch dieses Migrationsthema ist da verwickelt. Und als dann der Jugoslawienkrieg kam, habe ich mich gefragt, was denn eigentlich mit den Bienen ist, wenn Krieg ist? Und was ist mit den Bienen, wenn die Menschen weggehen, wenn die Menschen flüchten, die Bosnier zum Beispiel, die zu uns gekommen sind, was ist aus deren Bienen geworden? Und ich wusste darauf keine Antwort.
Lachauer begann nun zu forschen, wie es mit den Bienen in den Ländern Europas aussieht. Sie selbst lebte zu der Zeit in Stuttgart. Ihr nächstes Kapitel trägt den Titel »Der Stadtbauer vom Versuch, in Stuttgart ein sinnvolles Leben zu führen«. In Stuttgart lernt sie einen Imker kennen, dessen facettenreiche Lebensgeschichte nicht von vornherein auf den Beruf des Imkers ausgerichtet war. Tobias Miltenberger, kein besonders großer Schulfreund, schafft den Hauptschulabschluss, macht eine Lehre in der Autoindustrie als Elektriker. Er schließt sich einer Hilfsorganisation in Argentinien an und lernt dort die Arbeit mit Bienen in einer Imkerei kennen. Zurück in Deutschland macht er das Abitur, studiert Landwirtschaft und verschreibt sich der Imkerei. Er lud Ulla Lachauer ein, mit ihm seine Bienen zu besuchen.
Die Idee gehabt, Bienenhaltung, und damals war schon so ein bisschen, bahnte sich das schon an, und zwar nicht auf dem Land, in den ausgeräumten Landschaften, wo wenig Nahrung ist, sondern in den Städten. Und an diesem Tag nimmt er mich mit zu seinem Hauptquartier. Und das sind so Aspekte der Stadt. Ich kannte Stuttgart ganz gut, aber diese Stuttgart kannte ich nicht. Nämlich, es ist eine Industriebrache. Gibt es sehr viel in großen Städten, meistens gibt es keinen Grund, dahin zu gehen. Und dieses war das alte Zollamt, so halb in Ruinen, kostete wenig Miete. Und ringsherum war Wildnis, Stadtwildnis. Manche mögen das nicht schön finden, aber wenn man es länger betrachtet, begreift man, dass es für Bienen und andere Insekten ein sehr wichtiger Ort ist. Für ihn ist es ein idealer Platz. Und an diesem Tag zeigt er mir, wie man einen Schwarm einlogiert. Den hat er am Vortag im Zentrum gefangen und er kippt jetzt dieses neue kleine Bienenvolk auf ein Brett und dahinter steht ein frischer Bienenkasten und die Bienen sollen in diesen Kasten einlaufen und dieses neue Zuhause in Besitz nehmen. ist für mich das erste Mal, dass ich das sehe, mit großen Augen. Es ist unglaublich, das ganze Volk, das normalerweise im Kasten verborgen ist, ist da zu sehen. In überwältigender Mehrheit Arbeitsbienen. Nach längerem Hinschauen erkenne ich einen Drohnen. Sein Körper ist etwas größer, kompakter. Da. Tobias Miltenberger hat einen auf dem Arm. Nehmen Sie. Er lässt den Drohnen auf meinen Handrücken gleiten. Keine Angst, die männlichen Bienen haben keinen Stachel. Es kitzelt und fort ist er. Der Imker deutet mit dem Finger in die wuselnde Menge. Die Königin. Ein wenig klingt es, als würde ein Herold ihre Majestät Elisabeth II. Ankündigen. Ich beuge mich tief hinunter und jetzt sehe ich sie auch. Lang und schlank, der Hinterleib, das Gelb, intensiv, fast golden. Obenherum ist sie nackt, ohne Pelz. Inmitten von Arbeitsbienen dreht sie sich scheinbar ziellos hin und her. Auf den Armen und der Stirn des Imkers lassen sich immer wieder Bienen nieder. Er scheint ihre Nähe zu suchen und keine sticht. Gibt es da so etwas wie Vertrautheit? Mensch und Biene sind einander fremd, glaubte ich zu wissen. Vom wirtschaftlichen Verhältnis abgesehen, das man mehr oder weniger ausbeuterisch oder ethisch gestalten kann. Und sie bleiben auch fremd, wie alle Insekten, ob Fliegen, Wespen, Ohrenkneifer, eklig oder feindlich, einer anderen Welt angehörig, so lernte ich als Kind. Im Gegensatz zu Hund und Katze, die unseren Blick erwidern, die wir berühren und erziehen, und sie uns. Oder zum Pferd, das ein Individuum ist wie ich und einen Namen hat und mit dem man im Reiten eins werden kann. Selbst Nutztieren wie Kühen oder Schweinen kann man nahe sein. Als kleines Mädchen habe ich sie gerne gestreichelt. Mochte ihre sehr verschiedenen Gesichter und ausdrucksstarken Töne. Ich arbeite fast immer ohne Schutzkleidung, sagt Miltenberger. Bienen suchen die Wärme des Menschen. Ihre Körpertemperatur und unsere sind ähnlich, die der Bienen bei 35 Grad, die menschliche 2 Grad höher. Durch den Kontakt sind sie freundlicher. Es scheint Spaß zu machen. Es ist faszinierend. Anderen Lebewesen begegne ich von außen. Dem Bienenvolk kann ich in gewisser Weise von innen begegnen. Er geht in die Hocke. Im Bienenteppich entsteht eine kleine Unruhe. Wenn ich einen Bienenkasten öffne, schwirren manchmal Hunderte um mich herum. Dann tauche ich in dieses Wesen ein Stück weit ein. Schöne Vorstellung.
We'll be right back.
Ulla Lachau hat durch ihre Bekanntschaft mit den Imkern in das Wesen dieser Menschen Einblick gefunden und hat für sich eine gewisse Philosophie entwickelt. Sie sagt, Imker haben auch einen Blick für das große Ganze entwickelt, für die Region, die Politik, Zusammenhänge von Ursache und Wirkung. Sie denken intensiv nach, entwickeln Verständnis und versuchen unter anderem Zusammenhänge aus der Geschichte, zu der auch zum Beispiel Kriege gehören, zu verstehen. Lachau wendet sich nun dem Land Slowenien zu, das unter anderem das Bienenland in Europa sein soll. Slowenien von der reich strukturierten Landschaft, der üppigen Fauna, ein Land, in dem Bienen gedeihen und Frucht bringen können. Sie begegnet einem Mann, Frank Čivits, 1940 in Ljubljana geboren, prominent, genannt der Bienenkönig. Hat unter anderem maßgeblichen Einfluss auf die Landwirtschaftspolitik in seinem Land. Ab 2015 hat Ulla Lachauer mit der Recherche zu ihrem Buch begonnen. Das Jahr war reich an politischen Umbrüchen, die Flüchtlingswellen verunsicherten Menschen und Politik, auch in Deutschland, und warfen ein neues Licht auf Lachauers Thema zu Bienen und Menschen. Sie lebte zu diesem Zeitpunkt in Lüneburg. Zielgerichtet suchte sie nun auch unter den Flüchtlingen aus Südosteuropa nach Bienenkennern und Imkern. Lachauer wurde tatsächlich fündig und traf auf den 27-jährigen Syrer Abed, der sich mit seiner Familie Al-Abed gegen den Diktator Assad entschieden hatte, zu Hause eine Imkerei besaß. Nach einer schweren Krankheit ist der Vater Assad nicht mehr arbeitsfähig. Er sucht in Büchern nach Heilung, probiert Kräuter, Tinkturen, traditionelle islamische Heilmethoden und kommt auf diesem Wege auf den Nutzen der Bienenprodukte, Honig, Pollen, Gelée Royale, Propolis und Gift, wobei die syrische Biene besonders gefährlich ist. Nachdem die Großfamilie nach Beginn des Krieges 2011 auf verschiedenen Wegen über Libyen, über das Meer, über die Türkei, über den Balkan geflüchtet ist, kommt sie nach Deutschland. Was passiert in der Zeit eigentlich mit den Bienen?
Jetzt spielen wir ein Liebeslied. Und zwar ist es eine Liebeserklärung an unsere wunderschöne Heimatstadt. Der Song heißt Sommer in der Stadt. Die Renate durch den englischen Garten sitzt high auf dem Monopteros. Die Kaufmannmasse am chinesischen Tor und flanieren mit Ich schlürf ein Eiskaffee im Rialto und schau die jungen Hosen an. Ich glaub, mein Chef muss heut auf mich verzichten. Ja, ich lieg viel lieber mit dir im Gras. Es ist wieder Sommer. Es ist wieder Sommer. Es ist wieder Sommer. Sommer in der Stadt. Ich renn zur Gaudi durch den Brunner am Stachus. Geh durch die Fußgängerzone, batschnass. Ich schau mal japanische Touristen an. Beim Glockenspiel auf dem Marienplatz. Ich fahr zum Baum in Radl an Isar. Lieg auf den Kieselstorner am Strand. Ich sitz im Biergarten draus in der Waldwirtschaft und lösch mit der Mass mein Sonnenbrand. Es ist wieder Sommer. Es ist wieder Sommer. Es ist wieder Sommer. Sommer in der Stadt. Thank you. Chef muss heut auf mich verzichten. Ja, ich lieg viel lieber mit dir im Gras. Es ist wieder Sommer. Es ist wieder Sommer. Es ist wieder Sommer. Sommer in der Stadt. Hör mal singen. One more time. Es ist wieder Sommer. Es ist wieder Sommer. Es ist wieder Sommer. Sommer in der Stadt.
Vom 14.04. bis zum 29.09. läuft im Westpreußischen Landesmuseum in Warendorf die Ausstellung Fern und doch so nah – Westfalen und Preußen in der Hanse. So steht es im Katalog. Migration schafft Mehrwert. Obwohl Westfalen und Preußen im Mittelalter weit auseinanderliegende Regionen waren, zog es viele Westfalen und Münsterländer in den Nordosten Europas. Dort bauten sie sich als Landwirte, Handwerker und Kaufleute eine neue Existenz auf. Von diesen Wanderungen und den Vorteilen, die Preußen und seine Städte davon hatten, von Kaperfahrern und Hansekaufleuten, erzählt diese Ausstellung. Dr. Martin Steinkühler hat die Ausstellung konzipiert und Klaus Artmann führt durch die Exponate. Hören wir zum Abschluss noch einen Gesang des westfälischen Mönchs Werner Rohlefink auf die Westfalen. Wahrlich, mein Volk, du verdienst die Hochachtung der ganzen Welt. Denn du hast es verstanden, deine Söhne so zu erziehen, dass alle Länder sie gebrauchen können. Tja, die Westfalen. So, das war's mal wieder für heute. Sie hörten Ost-West-Radio, Heimat hier und anderswo, im Bürgerfunk auf Antenne Münster mit Roswitha Möller am Mikrofon und Fabian Lickes in der Technik. Sie hören uns wieder, wie immer im ersten Sonntag im Monat, das ist der 4. August um 19 Uhr, gleich nach den Nachrichten. Bis dahin, alles Gute, bleiben Sie gesund oder werden Sie es. Alles Gute und tschüss.
Asking for an autograph, I'm signing 1,000 pictures. My die Verträge sind gemacht. Und es wurde viel gelacht. Und was Süßes zum Dessert. Freiheit, Freiheit. Die Kapelle runterta. Und der Papst war auch schon da. Und mein Nachbar vorne weg. Freiheit, Freiheit ist die einzige, die fehlt. Freiheit, Freiheit ist die einzige, die fehlt. Der Mensch ist leider nicht naiv. Der Mensch ist leider primitiv. Freiheit, Freiheit wurde wieder abbestellt. Alle, die von Freiheit träumen, sollten's feiern, nicht versäumen, so wie wir heute. Sollen tanzen, auch auf Gräben. Freiheit, Freiheit ist das Einzige, was zählt. Das Einzige, was zählt.
Danke.
Wenn ein Lied meine Lippen verlässt, dann nur damit du Liebe empfängst. Durch die Nacht und das dichteste Geäst, damit du keine Ängste mehr kennst.
Sag ein kleines Stückchen Wahrheit und sieh, wie die Wüste lebt. Schaff ein kleines bisschen Klarheit und schau, wie sich der Schleier hebt. Eine Wüste aus Beton und Asphalt, doch sie lebt und öffnet einen Spalt, der dir Neues zeigt, zeigt, dass Altes weicht, auch wenn dein Schmerz bis an den Himmel reicht. Und wenn ein Lied meine Lippen verlässt, dann nur damit du Liebe empfängst. Durch die Nacht und das dichteste Geäst, damit du keine Ängste mehr kennst.
Und wenn ein Lied meine Lippen verlässt, dann nur damit du Liebe empfängst. Durch die Nacht und das dichteste Geäst, damit du keine Ängste mehr kennst. Dieses Lied ist nur für dich. Schön, wenn es dir gefällt, denn es kam so über mich wie die Nacht über die Welt. Schnell Gefahr aus der Dunkelheit bin ich zum ersten Schlag bereit. Ich bin der Erste, der dich befreit, und einer der Letzten, der um dich weint. Und wenn ein Lied meine Lippen verlässt,
dann nur damit du Liebe empfängst. Durch die Nacht und das dichteste Geäst, damit du keine Ängste mehr kennst. In unserer Sanduhr fällt das letzte Korn. Ich hab gewonnen und hab ebenso verloren. Jedoch missen möchte ich nichts. Alles bleibt unser gedanklicher Besitz und eine bleibende Erinnerung. Zwischen Tag und Nacht legt sich die Dämmerung. Und wenn ein Lied meine Lippen verlässt, dann nur damit du Liebe empfängst. Durch die Nacht und das dichteste Geäst, damit du keine Ängste mehr kennst. Und wenn ein Lied meine Lippen verlässt, dann nur damit du Liebe empfängst. Durch die Nacht und das dichteste Geäst, damit du keine Ängste mehr kennst.
Damit du keine Ängste mehr kennst. Schrei für dich, ich brenne und ich schnei für dich. Vergesse mich, erinnere mich für dich und immer für dich, für immer und dich. Wein für dich, ich regne und ich schein für dich. Versetz die ganze Welt für dich, für dich und immer für dich, für immer und dich. Für dich. Immer für dich, egal wie du dich nennst, egal wo du heute bist. Ich hab so oft für dich gelogen und ich bieg den Regenbogen für dich. Und immer für dich, für immer und dich. Für dich, schweig für dich, ich gehe und ich bleib für dich. Ich streich den Himmel blau für dich, für dich und immer für dich, für immer und dich. Für dich und immer für dich, egal wie du mich nennst, egal wo du halt fällst. Ich hab so oft für dich gelogen und ich bieg den Regenbogen. Für dich und immer für dich, immer an dich. Thank you.
dich. Ich lüge und ich schwör für dich. Ich hol den blauen Mond für dich. Für dich. Und immer für dich. Für immer und dich. Für dich und immer für dich.